Herzlich willkommen und bienvenidos zu dem Podcast von PromPeru in Deutschland. Als Auslandvertretung der peruanischen Kommission für Export- und Tourismusförderung leisten wir unter anderem Beitrag zur Positionierung Perus auf dem deutschen Markt. Mein Name ist Jix Gordon, Direktor des Büros mit Sitz in Hamburg. Als eines der vielfältigsten Länder dieser Erde ist Peru reich an Traditionen, Kultur und einzigartigen Lebensräumen. In unserem Podcast Entdecke Peru wollen wir genau diese Diversität widerspiegeln. Freut euch also auf eine Fernreise der besonderen Art und entdeckt mit uns viele spannende Themen rund um das Land Peru.
Auch von mir ein herzliches Hallo in die Runde. Ich bin Janina und ich begleite euch auch heute wieder bei einer neuen Folge des Podcasts Entdecke Peru. Ja, hallo Guillermo. Willkommen in unserem Entdecke Peru Podcast. Heute wollen wir ja die Welt des Piscos mit dir zusammen entdecken. Pisco ist, wenn man so möchte, das Nationalgetränk Perus, eine Spirituose, über die wir heute ausführlich sprechen möchten. Aber vorerst erstmal noch zu dir. Du bist ja Bartender und hast mittlerweile sogar, deine eigene Bar. Wie kam es denn dazu? Erzähl uns doch ein wenig über dich, bevor wir dann über Pisco sprechen.
Sehr gerne. Erstmal hallo Janina und vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich natürlich riesig, wenn ich über mein Herzensprodukt Pisco sprechen darf. Ich bin 36 Jahre alt, bin Bartender schon seit mehr als 10 Jahren und betreibe mittlerweile auch meine eigene Bar zusammen mit zwei Geschäftspartnern. Und zwar ist das die Bar Dr. Pfeiffer in Düsseldorf. Und haben jetzt auch das erste erfolgreiche Jahr gemeistert, auch durch den ganzen Umständen. Und natürlich bieten wir bei uns in der Bar auch Pisco an.
Du hast ja auch schon bei einigen Wettbewerben mitgemacht. Was war denn so dein größter Erfolg als Bartender bisher?
Wenn man so will, ist, glaube ich, der größte Erfolg, die eigene Bar zu haben. Also darüber geht eigentlich gar nichts. Ja. Besonders in den Zeiten, ne? Zum Glück funktioniert doch alles ganz gut. Aber klar, ich habe auch an Wettbewerben teilgenommen. Der allererste, an den ich teilgenommen habe, da habe ich auch glücklicherweise direkt gewonnen. Das war Gin Mare in Deutschland. Und ich durfte dann auch zum internationalen Finale dann auf Ibiza und hatte da auch eine erfolgreiche Teilnahme. Dann war ich noch bei den World Class Finals dabei. In Deutschland. Das war auch mit das Schwierigste und Herausforderndste, aber auch eine der tollsten Competitions, die ich je gemacht habe. Mhm. Ja, also das waren so die zwei wichtigsten Sachen, die ich gemacht habe auf dem im Bereich Competitions.
Viele unserer HörerInnen wissen vielleicht gar nicht, was Pisco ist. Deshalb würde ich vorschlagen, wir geben jetzt hier in dem Podcast so einen kleinen Grundkurs zu dem Produkt Pisco. Genau, und meine erste Frage wäre tatsächlich, was ist Pisco überhaupt und wie wird Pisco hergestellt?
Also Pisco, schwierig natürlich mit wenigen Worten zu beschreiben. Aber man kann sagen, es ist ein Destillat aus Traubenmost, wobei die Betonung auf Most liegt. Es gibt verschiedene Spirituosen, die aus Trauben hergestellt werden, sowas wie Cognac, Grappa, teilweise auch Wodka. Aber Pisco differenziert sich hier von den anderen Produkten, weil der Pisco aus Most gewonnen wird und nicht aus dem Trester, wie zum Beispiel bei dem Grappa. Das heißt, die Trauben, die das Pisco brennen, benutzt werden, die werden auch nur für Pisco angebaut.
Sehr interessant. Wo gibt es denn so die Hauptanbaugebiete, wo die Trauben dann wachsen?
Also es gibt in Peru fünf Regionen, wo Pisco hergestellt wird und die Trauben, die müssen natürlich auch aus diesen Regionen kommen. Das ist an der südlichen Küste Perus. No? Mhm. Es geht in Lima los, geht dann weiter über Ica, Arequipa, Moquegua und Tacna, alles Küstenregionen, die bereits schon im 15., 16. Jahrhundert berühmt waren für die Weinherstellung und zu der Zeit auch der größte Weinhersteller in Südamerika, beziehungsweise in Amerika.
Okay, und wenn man jetzt sagen müsste, was das wirklich Besondere und Herausragende an Pisco ist, was würdest du da sagen? Was zeichnet Pisco aus?
Also wenn es ein Merkmal gibt, was Pisco von allen anderen Spirituosen unterscheidet, was wirklich das Einstellungsmerkmal ist, es ist wohl die Tatsache, dass Pisco nur einmal destilliert werden darf. Das heißt, der Pisco kommt direkt mit einem Alkoholvolumen von 38 bis 48 Volumenprozent aus der Brennblase und wird dann auch nach einer dreimonatigen Ruhezeit auch dann direkt abgefüllt. Es darf kein Wasser dazu gemischt werden, um den Alkoholgrad zu senken. Es ist eigentlich etwas ganz Übliches bei anderen Spirituosen. Die kommen meistens mit um die 68 Grad aus der Brennblase und werden dann meistens nochmal mit Wasser auf Trinkstärke gebracht. Das ist bei Pisco nicht der Fall. Man hat wirklich da nur 100% der Traube. Und das ist das, was Pisco auch peruanischen Pisco so besonders macht.
Da braucht man dann ziemlich viel Fingerspitzengefühl. Ich meine, wenn es nur eine Destillation ist, dann muss man ja den perfekten Moment treffen, bis man dann das perfekte Produkt hat. Ist es tatsächlich so schwierig, wie es sich anhört?
Ja, es ist schon sehr schwierig. Generell ist die Herstellung sehr viel akribischer Handarbeit verbunden. Mhm. Es geht bei der Ernte los und geht dann weiter über die Fermentierung bis hin zum Destillieren. Und beim Destillieren muss der Brennmeister auch wirklich Fingerspitzengefühl beweisen. Beim Destillationsvorgang gibt es drei verschiedene Stufen. Zuerst kommt der Vorlauf. Das kann man eigentlich nicht trinken. Sollte man auch nicht. Dann hat man den Mittelteil. Das ist der edelste Teil von dem Destillat. Mhm. Und danach kommt der Nachlauf. Da sind dann Fußöle drin. Oft werden in anderen Spirituosen noch was Nachlauf mit reingepackt, wenn es ums Abfüllen geht. Das gibt nämlich manchmal dann auch so ein bisschen Charakter. Beim Pisco wird das nicht gemacht. Beim Pisco nennt man wirklich nur den Mittelteil. Und genau diesen Mittelteil abzutrennen, das ist eine Kunst für sich. Das bedarf wirklich sehr viel Erfahrung, ja, und sehr viel Fingerspitzengefühl. Also da beweisen schon die Pisco-Destillateure ja vollstes Können.
Okay, also merken wir uns, Pisco zeichnet sich aus durch die Einmaldestillation und dass man dem Produkt nichts hinzufügt, also kein Zuckerzusatz oder Wasser im Nachhinein.
Das ist ein wichtiger Punkt. Die Zusätze von Hefe oder Zucker sind nicht erlaubt. Viele Destillateure für andere Produkte verwenden natürlich auch Zucker, sei es jetzt, um Fermentation anzuregen oder im Nachhinein, um die Spirituose bekömmlicher zu machen. Das ist beim Pisco nicht erlaubt. Auch sind künstliche Hefen nicht erlaubt. Die Traube von sich selbst aus bringt schon die nötigen Hefen mit. Mhm. Die finden sich auf der Haut von den Trauben. Und nachher ist es für die Pisco-Herstellung nicht erlaubt, fremde Zutaten zu verwenden. Das ist auch gesetzlich so festgehalten.
Genau, es muss einmal destilliert sein, kein Zusatz von Hefe, Zucker oder Wasser und dann ist es Pisco nach dem Gesetz, richtig?
Ja, noch nicht ganz.
Da nicht ganz, noch, okay.
Die Rebsorten sind auch noch klar definiert. Also wir haben 8 verschiedene Rebsorten in Peru, die für die Pisco-Herstellung genutzt werden dürfen. Das ist natürlich auch in dem Gesetz mit integriert. Also das ist auch schon sehr wichtig. Und da unterscheiden sich auch voneinander. Da gibt es auch nochmal eine Kategorisierung. Ne?
Okay.
Und dadurch, dass es 8 verschiedene Rebsorten sind und 3 verschiedene Art und Weisen, wie man Pisco produziert, haben wir hier natürlich auch eine große Vielfalt. Ne? Also Vielfalt ist auch generell etwas, was Peru so einzigartig macht.
Das auf jeden Fall. Die Vielfalt, die spiegelt sich in vielen Sektoren und Produkten wider. Das haben wir hier im Podcast auch schon gelernt. Genau. Und sag mal, wenn es jetzt verschiedene Traubensorten, Rebarten gibt, dann gibt es bestimmt ja auch verschiedene Sorten jetzt von Pisco. Kannst du darüber noch was sagen? Da gibt es ja verschiedene Begriffe und Sorten von Pisco, die da eine Rolle spielen, dann auch, wenn man Cocktails macht.
Also die Reben unterscheiden sich ja nochmal in 2 Kategorien. Wir haben aromatische Trauben und nicht aromatische, wobei alle Trauben natürlich ein gewisses Aroma haben, ein gewisses Flavor haben. Bei den nicht aromatischen Trauben haben wir Quebranta, Mollard, Negra Criolla und Dovina. die nicht aromatischen Trauben werden gerne für Cocktails genommen, weil es ja auch noch Unterschiede gibt. Zum Beispiel eine Quebranta aus Lima schmeckt anders wie eine Quebranta aus Arequipa. Also wir haben selbst in diesen Unterkategorien nochmal mehr Vielfalt. Und dann haben wir noch die aromatischen Trauben. Hier haben wir Italia, Torontel, Albilla und Moscatel. Das sind Piscos, die werden gerne zum Purtrinken genommen. Wobei ein erfahrener Bartender damit auch leckere Cocktails zaubern kann. Das Schöne an diesen aromatischen Trauben ist, dass sie einen langen Nachklang haben. Also sie bleiben wirklich lange auf dem Gaumen. Mhm. Und dann haben wir ja noch drei verschiedene Art und Weise, wie man Pisco herstellt. Da haben wir einmal Pisco Puro. Dabei handelt es sich um einen Pisco, der ausschließlich aus einer Pisco-Traube gewonnen wird. Das heißt, man nimmt nur eine Rebsorte. Und stellt daraus Pisco her. Dann haben wir noch die Pisco Acciolado, ein Blend aus verschiedenen Rebsorten. Also hier gibt es auch gewisse Regeln. Man nimmt meistens eine aromatische und eine nicht aromatische Rebsorte. Man kann aber auch mehrere, auch drei verschiedene Reben nehmen. Also da gibt es eigentlich keine Grenzen. Und hier gibt es ja auch nochmal Unterschiede. Und zwar kann man die fertigen Destillate zusammenblenden. Man kann auch die Frischweine, also die, den Most, man kann da schon den Blend vornehmen. Ne? Oder man kann auch die Trauben bei der Pressung auch schon vermischen. Und das ist natürlich auch sehr ausschlaggebend für den Geschmack hinterher. Also man kann wirklich da dem Pisco seine eigene Note geben. Also je nach Bodega, je nach Destillateurmeister.
Mhm. Okay.
Und dann haben wir mein Favorite noch, die Pisco Mosto Verde. Die sind auch wirklich sehr schön, aber viel, viel aufwendiger in der Herstellung. Man stellt wie beim normalen Prozess einen Traubenmost her und lässt den gern. Aber man lässt ihn nicht zu Ende gern, sondern 20% des Zuckers bleibt noch in den Most und destilliert dann anschließend. Und dadurch werden nochmal feine Aromen rausdestilliert, flüchtige Aromen, die man sonst so nicht greifen würde. Und der Pisco bekommt nochmal eine sehr komplexe Note. Man hat dann nicht nur die Trauben im Vordergrund, sondern auch noch andere Noten wie florale Noten, teilweise nussige Noten. Das macht das schon dann sehr komplex und auch die Textur wird am Ende auch etwas samtiger. Das ist schon was ganz Besonderes.
Hört sich sehr interessant an.
Die meisten Rebsorten oder alle Rebsorten, die nach Peru gekommen sind, sind ja aus Spanien, aus Europa gekommen und haben sich in Peru dann weiterentwickelt und haben auch eine eigene Charakteristik. Also eine Moscatella-Traube ist nicht in Peru genauso wie die Moscatella jetzt in Spanien, in Italien oder in Deutschland. Die haben sich weiterentwickelt in Peru und dadurch, dass sie auch mehr Sonne abbekommen, wird das ja da ein bisschen schöner.
Ja.
haben die natürlich auch mehr Zucker, mehr Charakteristik.
Kannst du ungefähr einschätzen, wie viel Pisco in Peru produziert wird? Also, dass man sich mal vorstellen kann, wie viele das sind. Ist es eine Großproduktion? Sind es Familienunternehmen? Dass man da so einen kleinen Eindruck bekommt?
Ja, also es ist so, im Jahre 2018 wurden fast 7 Millionen Liter Pisco produziert.
Okay.
Und ich denke auch, der Gastronomie-Boom, den es in Peru gab, hat dazu geführt, dass sich der Pisco-Konsum im Inland fast verdoppelt hat, ne? In den letzten 10 Jahren, was sehr erfreulich ist. Klar, die Zahl 7 Millionen Liter klingt erstmal viel. Im Vergleich zu anderen Spirituosen ist es eher weniger. Also das heißt, es handelt sich hierbei um ein handwerklich gemachtes Produkt. Also es ist anscheinend was sehr, sehr edles. Die meisten Pisco-Firmen oder Brennereien findet man in Lima und tatsächlich in Ica. Arequipa, Moquegua, Tacna machen eher weniger von der Pisco-Herstellung aus. Wie gesagt, es ist ein sehr besonderes Produkt, handwerklich gefertigt. Das Produkt hat nichts mit Industrie zu tun. Es ist auch so, dass für die Pisco-Herstellung Kupferbrennblasen verwendet werden müssen. Man hat hier Potstills, Alambiques, die es auch wesentlich aufwendiger machen, um so eine Methode herzustellen. Also zum Beispiel beim Wodka oder noch anderen Spiritus verwendet man eher Column Stills. Die sind wesentlich wirtschaftlicher, aber spiegelt sich natürlich dann am Ende auf die Qualität wieder. Ne?
Und jetzt du als, ich sag mal ganz salopp, Spirituosen-Experte und Bartender, warum arbeitest du so gerne mit Pisco?
Da gibt es eigentlich viele Gründe. Zunächst klar, als gewürdiger Peruaner arbeite ich natürlich gerne mit Produkten aus der Heimat, sondern in der Qualität. Dann es ist noch so, dass Pisco sehr viel Charakter hat. Das heißt, in jedem Cocktail, egal mit welcher Zutat ich Pisco verbinden möchte, Pisco setzt sich immer durch. Dadurch, dass es wirklich nur aus der reinen Traube gewonnen wird, bleibt dieser Geschmack immer halten. Also es ist jetzt keine Spirituose, die man am Ende nicht mehr dann rausschmeckt, sondern die behält ihren Charakter, ihre Einzigartigkeit. Das ist wirklich sehr schön. Und zum anderen hat sich auch der Markt in Deutschland sehr gut entwickelt für peruanischen Pisco. Es kommen immer mehr Marken nach Deutschland und dadurch, dass peruanischer Pisco auch ein geschützter Begriff ist, steht er natürlich auch für Qualität. Das heißt, jedes Produkt, wo Pisco aus Peru draufsteht, kann man davon ausgehen, dass man dann wirklich auch Qualität in der Flasche hat. Mhm. Und das begünstigt das natürlich auch, das Arbeiten damit.
Auf jeden Fall. Und welchen Cocktail bereitest du jetzt am liebsten mit Pisco zu?
Natürlich, den Klassiker, Pisco Sour. Okay. Ich habe in meinem Leben bestimmt schon etliche. Mehr als 3000.
Okay.
Ich habe es ein paar Mal versucht, mal auszurechnen, aber auch, nee. Okay. Das, über 3000 sind das bestimmt. Habe auch mehrere Schulungen gegeben und es ist immer wieder schön, wenn Gäste zu mir kommen und einen Pisco Sour bestellen, sei es jetzt der Landsmann, der ein bisschen nostalgisch ist und gerne sein Heimweh für ein paar Minuten vergessen möchte, oder der Tourist, der mal Peru besucht hat und dort mal ein Pisco Sour getrunken hat und sich gerne mal wieder in den Urlaub zurückversetzen möchte. Es ist immer wieder schön und ja, ich mache diesen Drink sehr gerne und ist auch irgendwo zu einem meiner Signatures geworden.
Also alle, die mal so einen richtig guten Pisco Sour trinken möchten, die kommen dich in deiner Bar besuchen.
Ich gebe mir auf jeden Fall die allergrößte Mühe.
Perfekt. Okay, dann haben wir jetzt den Pisco Sour. Das ist ja natürlich jetzt der Cocktail schlechthin. Du hast jetzt bestimmt auch schon ein bisschen experimentiert mit Pisco. Und wenn du jetzt eine kleine Top 3 abgeben müsstest, dass die Zuhörer eine Idee haben, was man mit Pisco noch so machen kann. Was sind da vielleicht so zwei Favorites, die du hast?
Bei Eigenkreationen mache ich natürlich auch gerne. Etwas, was sehr gut ankommt, ist die Fusion aus japanischen und peruanischen Elementen. Das, was man als die Nikkei Cuisine kennt.
Okay.
Das klappt natürlich auch wunderbar in Cocktails. Da nehme ich zum Beispiel Pisco mit Yuzu und Sake, Zitrusfrüchten, Rosmarin. Und das ist dann unser Nikkei Sour.
Wow.
Ein Drink, den ich schon seit längerem kreiert habe und der immer sehr gut ankommt bei den Gästen. Das klappt wunderbar. Oder beispielsweise Chicha Morada, das ist eine Limonade aus lila Mais.
Mhm.
Und daraus kann man natürlich auch tolle Cocktails machen in Verbindung mit Pisco. Dadurch, dass der Pisco, ja, wie schon erwähnt, sehr viel Körper hat, viel Aroma, kann er dann auch gegen so eine Limo gut ankämpfen, die viele Gewürze hat und Früchte und natürlich auch den Geschmack von dem lila Mais. Also sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Mhm. Für zu Hause würde ich sagen, wenn man ein Pisco kaufen möchte, dann kann man den wunderbar auch mit Tonic Water kombinieren. Das funktioniert super. Also eine Alternative zum Gin and Tonic.
Mhm.
Oder auch den anderen Klassiker aus der peruanischen Bar ist der Chilcano. Das ist Pisco mit Ginger Ale, ein bisschen Zitrussaft und Angostura Bitter, so Kräuterbitter. Der funktioniert auch wirklich sehr gut, ist erfrischend, klappt wunderbar für den Sommer. Mhm. Einer meiner Lieblinge ist der Capitan. Das ist eine, man könnte sagen, Manhattan-Variante auf Pisco, wobei dieser Drink eigenständig in Peru entstanden ist. Es peruanischer Pisco und italienischer roter Wermut zu gleichen Teilen. Mhm. Auch etwas Angostura Bitters, ein bisschen was kräftiger für nach dem Essen. Super.
Wow, das hört sich auf jeden Fall alles sehr lecker und interessant an. Ich würde vorschlagen, wir tun in die Shownotes einfach einen Link oder einfach Info auch vielleicht zu einem kleinen Rezept, das wir dann mit unseren ZuhörerInnen teilen. Genau, dann können die das nämlich mal zu Hause nachmixen. Und wenn man das jetzt zu Hause nachmixen möchte, wo bekomme ich denn jetzt so als normaler Endverbraucher Pisco her? Wo muss ich hin? Wo gibt es Pisco in Deutschland zu kaufen?
Also mittlerweile findet man Pisco in jeder gut sortierten Spirituosenabteilung. Okay. Beim Spirituosenfachhändler sowieso.
Mhm.
Also das ist da überhaupt kein Problem und im allergrößten Notfall kann man natürlich auch online an einigen Shops auch Pisco finden.
Ja, gut. Dann haben wir jetzt Basiswissen auf jeden Fall über Pisco bekommen und wissen auch, wo wir den Pisco herbekommen. Das Rezept bekommen wir dann von dir. Und dann würde ich sagen, steht gerne. Im nächsten Wochenende gar nichts mehr im Wege und es gibt einen leckeren Pisco-Cocktail.
Da würde ich mich sehr freuen.
Herzlichen Dank, Guillermo, für das aufschlussreiche Gespräch und bis bald.
Herzlichen Dank, Janina. Das war wirklich sehr schön, hat sehr viel Spaß gemacht und ja, hoffentlich bis bald. Danke.
Weiterführende Informationen findet ihr wie immer auf unserer Homepage oder auf unseren Social Media @entdeckeperu.